Meine Damen und Herren, jetzt kommt der Herr Diplom-Ingenieur Christoph Holz zu uns. Auch er eine lange, lange Vita, die ich Ihnen jetzt nicht im Detail vorlesen möchte, weil Sie werden ihn gleich live erleben. Und er hat ganz klassisch Informatik und Raumfahrttechnik studiert und diverse Projekte gemacht, hat Österreichs erste Digitalagentur Holzweg gegründet, ist gerichtlich beeidigter Sachverständiger für Softwaretechnik und E-Commerce, war im Silicon Valley mit diversen Aktionen, ist Born Global Champion, das finde ich eine schöne Auszeichnung, Born Global Champion, ist Hochschullektor für Digitalmarketing, Usability und Screen Design und was ich so gesehen habe und gehört habe, ein sehr vielseitiger Redner, wird gerne eingeladen, um zu provozieren und ist jemand, der, glaube ich, das digitale Leben schon sehr weit für sich selbst entwickelt hat und wunderbar nutzt. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir gemeinsam Christoph Holz.
Und was Sie nicht erwähnt haben, ich vergiss ständig meinen Haustürschlüssel. Wer hat seinen Haustürschlüssel vergessen? So kann mir nicht passieren. Ich habe den mittlerweile implantiert. Das ist ein Röntgenbild meiner linken Hand. Das ist ein RFID-NFC-Chip. Der hat 800 Byte Speicherkapazität, also für Passwörter, Bitcoin-Wallets. Und wenn ich den an meine Tür halte, macht es Klick wie beim Hotel und die geht auf. Haustiere haben sowas übrigens schon lange. Also ich wollte auf Augenhöhe mit meinem Hund kommunizieren. Das Ganze war ein Impulskauf auf der CeBIT, der Computermesse in Hannover 2016. Dringend auf den Zug müssen und habe ihn endlich gefunden, diesen Stand, wo man diese Chips sich einsetzen lassen kann. Und ich frage diesen Piercer am Stand, so einen muskulösen Kerl ohne Hals, sage ich, tut das weh? Dann sagt er, na, höchstens eine Binnenschicht, jetzt meinen letzten habe ich vergessen, aber jetzt weiß ich es wieder. Das ist die Kanüle, also da vorne sitzt der Chip drin, schlanke 2 mm Durchmesser. Beim Ansetzen spürt man wirklich den Hautwiderstand und dann ein richtiger Adrenalinschock. Also ich war high den ganzen Nachmittag. Ich weiß jetzt, warum Piercing süchtig macht, ich brauche selber noch ein paar. Meine Frau ist Ärztin und ich komme heim und sage, du, schau, Schatzi, was ich da habe. Sagt sie, bist du wahnsinnig? Eingriff in den menschlichen Körper, wer soll das raustun? Du natürlich. Es hat Vorteile, mit der Ärztin verheiratet zu sein. Immer wenn mir was fehlt, sagt sie, sei nicht so wehleidig. Sie ist Anästhesistin im Krankenhaus St. Johann in Tirol und hat Zugang zu all diesen Mitteln. Also wenn ich in der Nacht kuschelig werde, kurzer Stich, ich schlafe durch. Jetzt, wenn Sie das für verrückt halten, dann erzähle ich Ihnen jetzt vom kleinsten Computer in Österreich, so groß wie eine Münze für kleine Kinder, über einen Schnitt. In der Kopfhaut wird er über die Schädeldecke geschoben und mit 26 oder 28 Drähten mit dem Gehirn verbunden. Also wer Röntgenbilder lesen konnte, sind die zweiten Zähne da unten und oben sitzt dieser Computer. Tausende Operationen jedes Jahr. Was ist das? Das ist ein Cochlea-Implantat. Genau. Und ich habe es jetzt ein bisschen wie eine Horrorstory erzählt, aber in Wirklichkeit hilft dieses Gerät tauben Kindern zu hören und damit sprechen zu lernen. So ist es mit der Digitalisierung. Manchmal hört sich das ganz schrecklich an und wenn man näher hinschaut, macht es plötzlich Sinn. Und wenn ich mal schlecht höre, also meine Frau sagt, das ist jetzt schon der Fall, aber wenn ich einmal schlecht höre, kriege ich dann so ein frimmeliges Gerät ins Ohr mit Pfeifgeräuschen und wo ich ständig die Batterie tauschen muss? Wahrscheinlich nicht. Denn wenn es bei mir dann wirklich so weit ist, sind diese Geräte sicher, einfach einzubauen, vollkommen unproblematisch und dann denkt sich auch keiner mehr was dabei. Und werde ich dann noch normal mit meinem Telefon so tun? Wahrscheinlich nicht, ja, mit den ganzen Störgeräuschen. Das Headset habe ich ja schon mit eingebaut. Und warum tun wir uns eigentlich so schwer mit dem Umdenken und mit dem Verstehen, mit dem Dahintertun? Und unsere Geschichte beginnt vor 500 Jahren mit Vorurteilen, Denkfehlern, ja, mit Aberglauben, Hexenverbrennung. Ja, wir haben viele hunderttausende Kinder ihrer Mütter beraubt, maximal vergleichbar vielleicht mit dem Verbot von Kondomen jetzt in Afrika. Und dieser Mann da, der hat gesagt, nein, jetzt ist Schluss. Wir haben genug natürliches Denken, wir brauchen jetzt künstliches Denken. Wir hätten ihn fast selber am Scheiterhaufen verbrannt, aber er hat gesagt, wir müssen hinter die Realität blicken. Und wie hat er das gemacht? Er hat eine Daunenfeder genommen und eine Stahlkugel und ist rauf auf den schiefen Turm von Pisa, also ist nicht schief wegen ihm. Und dann, Gedankenexperiment, hat er sich die Luft weggedacht, Vakuum. Also ein bisschen schlecht zum Atmen ist klar. Und dann hat er die Feder genommen und die Stahlkugel und losgelassen im luftleeren Raum. Was kommt zuerst unten an? Beide gleichzeitig. Das widerspricht jedem Hausverstand. Und er hat das aufgeschrieben, er hat Daten erfasst und hat dann ein Modell entwickelt. Er hat Formeln, die galileischen Fallgesetze. Und der Newton hat dann gesagt, ja, Galileo, du bist nicht so schlecht. Das stimmt fast immer. Und er hat die newtonsche Mechanik erfunden und wir haben etwas gelernt. Und der Einstein hat gesagt, Newton, coole Sache, stimmt fast immer. Es ist nur ein bisschen relativ und wir haben wieder etwas gelernt. Daten erfassen, Modelle, wenn man das auf einen Computer überträgt, dann nennt man das maschinelles Lernen. Dann nennt man die Daten, die wir sammeln, das haben wir alle gelernt, die nennt man dann Trainingsset. Und die Formel nennt man dann Modell, aber im Grunde genommen ist die Idee 500 Jahre alt und sie hat uns geholfen, das Mittelalter zu überwinden. Und alles braucht da so ein kleines Gerät. Was ist das? Ein Mikroprozessor, ein Rechenchip. Kennt jemand die Firma Arm? Hat jemand ein Gerät von der Firma Arm? Jetzt hat jeder eines einstecken, genau. Das ist der große Bruder der Firma Intel. Also 30% mehr Umsatz. Also überall, wo nicht Intel Inside draufsteht, und das sind die meisten Geräte, die wir alle mit haben, unsere ganzen Smartphones, da steht es eben nicht drauf, da ist das drin. Wer hat das erfunden? Den wichtigsten Chiphersteller der Welt? Der Cousin vom Stanglwirt. Das ist der Hermann Hauser, geboren in Wien, aufgewachsen in Wörgl, also in der Diözese Salzburg. Und zum Studieren hat man ihn nach Cambridge geschickt für die Doktorarbeit. Und was hat er dort gefunden? Eine Garage. Und die Geschichte kennen wir. Er hat den ersten erfolgreichen Homecomputer, den Acorn, in Großbritannien entwickelt. Die BBC hat es verkauft. Er hat diese Firma für 2 Milliarden Pfund in den 80er Jahren bereits verkauft. Aber den Chiphersteller hat er sich behalten. Den hat er erst vor 2 Jahren verkauft an die Firma Softbank für 37 Milliarden Dollar. Das gehört nicht alles ihm. Man muss dann immer wissen, da werden die Anteile immer weniger. Aber die Revolution des Smartphones und der künstlichen Intelligenz, die uns bevorsteht, ohne den österreichischen Beitrag, ohne den Beitrag der Diözese Salzburg, undenkbar. Er ist wahrscheinlich der einzige Wörgler, der zugleich Knight of the British Empire ist, also Ritter des britischen Imperiums, das macht dann die Queen. Die Geräte werden immer besser und es sind vor allen Dingen die Grafikkarten, also weil unsere Kinder so viel und brav spielen, sind diese Geräte immer billiger geworden, dass sie plötzlich Dinge können, wie Grafiken anzeigen, das da hat. Die meisten werden es erkannt haben, wo ist das? Das ist der Times Square, an welchem Tag? Ja, das ist der Wahlabend. Donald Trump hat gegen Hillary Clinton gewonnen und das war für mich ein Moment, wo ich gesagt habe, darüber müssen wir jetzt reden, denn wer ist eigentlich schuld an Trump und Brexit? Sind wir. Die IT, die Softwareleute. Wir haben diese ganzen Werkzeuge programmiert. Wir haben Facebook, Twitter, Cambridge Analytica, wer hat nicht davon gehört, das ist auf unserem Mist gewachsen. Und wir haben dazu geschwiegen, wir haben die Demokratie ins offene Messer laufen lassen. Und dann noch die Frohbotschaft der Digitalisierung, es wird wunderbare neue Jobs geben, aber nicht für dich. Ja, sorry, tut mir leid. Das macht Angst, das macht Zukunftsangst. Das ist eine Demokratisierung der Zukunftsangst, weil jetzt gibt es den Trump, jetzt gibt es den Brexit, jetzt dürfen auch wir hier, die wir keine Angst vor der Zukunft hätten, haben, brauchen, jetzt dürfen auch wir uns Gedanken machen, eine Demokratisierung der Zukunftsangst. Die Software übrigens, die da hinten läuft, es gibt 17 LCD-Bildschirme, riesige, auf den Times Square, auf 16 davon läuft eine Software, eine Visualisierungssoftware, die kennen wir alle von Modern Times, denn da hat es begonnen. Und wenn man heute Skirennen, diese Nachfuhr, diese Analyse-Dinge, das ist eine Firma aus FOMP. in Österreich. Und was ist das? Kennt jemand diese Stadt? Das ist Google City, also früher bekannt als Zürich. Und manche waren vielleicht schon dort. Und Zürich hat das halbe Bahnhofsviertel aufgekauft. Kennt jemand einen teureren Platz auf der Welt, um dort die größte Niederlassung außerhalb Amerikas zu errichten für 5000 Mitarbeiter? Warum tun die das? Die ETH Zürich ist gleich ums Eck. Und die engagieren jetzt künstliche Intelligenzexperten im Dutzend. Direkt von der Universität. Die kommen auf unserem Arbeitsmarkt überhaupt nicht mehr an. Und wird es jemals eine künstliche Intelligenz geben, die so klug ist wie wir? Das wissen wir nicht. Aber wenn es dazu kommt, die Wahrscheinlichkeit, dass das in Zürich passiert, ist relativ hoch. Und jetzt ist die ganz spannende Frage, wenn irgendwann eine künstliche Intelligenz ist so klug wie wir, ist das gefährlich? Weil uns ist klar, sobald wir das erreichen, 2050, 2060, 10 Jahre später ist es doppelt so klug. Ein Jahr später 10-mal so klug. Und dann verdoppelt sich die Intelligenz irgendwann im Minutentakt. Wir sind dann einem Objekt gegenüber, das 1000, 10.000 Mal so intelligent ist wie wir. Jetzt der amerikanische Evolutionsbiologe, Psychologe Steven Pinker sagt, die Machtergreifung der gefährlichen, machtgierigen Superintelligenz ist eine Männerfantasie. Es gibt nämlich, sagt er als Beispiel, hochintelligente Wesen im Universum, die nicht sofort an Machtergreifung und Beherrschung denken. Als Beispiel nennt er die Frauen. Aber selbst wenn es dazu kommt, es wird auch gute Terminatoren geben aus Österreich. Und wenn das nichts hilft, ich habe ja den Chip implantiert, die werden mich als einen der Ihren erkennen. Es tut mir jetzt leid für Sie, aber ich habe noch so, das können wir uns dann in der Pause anschauen, wo auch immer ich sie jetzt habe, ich habe noch so eine Spritze mit, also wer möchte. Jetzt, was macht eine künstliche Intelligenz? Die nimmt Daten. Und anfangen tun wir natürlich dort, wo es viele Daten gibt. Wo gibt es viele Daten? Auf Social Media. Das hier ist die künstliche Intelligenz der Firma Microsoft, die heißt Tay. Am 16., das war das 23. März 2016, ist sie geboren worden. Sie hat vorher im Internet auf Twitter gelernt und gelesen und kommuniziert und reagiert dann so, als wäre das ein Mensch, der auf Twitter kommuniziert. Nach 23 Stunden die Notabschaltung. Warum? Das ist, was Tay gelernt hat. Also ich muss jetzt das übersetzen. Feministen mag ich nicht so gern. Ich wäre sie gern los. Und der George Bush ist für die Attentate bei 9-11 verantwortlich und der Hitler hätte es besser gemacht wie der Affe, den wir jetzt im Weißen Haus haben. Damit meint er den Obama. Und dann die Vorhersage, die beste Vorhersage überhaupt. Donald Trump ist unsere einzige Hoffnung. Das hat diese künstliche Intelligenz gelernt. Und das sagt uns was über künstliche Intelligenz, es sagt uns aber auch etwas über uns. Denn gelernt hat es das nicht von anderen künstlichen Intelligenzen, das ist auch klar. Digitalisierung lässt uns auch in menschliche Abgründe schauen, mit denen haben wir so nicht ganz gerechnet. Und da ist nicht die Digitalisierung schuld daran. Das ist letzter Sommer, die Beta von IBM, das ist eine künstliche Intelligenz, der stellt man eine Aufgabe, zum Beispiel begründe, warum ist die menschliche Raumfahrt sinnvoll. Dann schaut die 4 Minuten im Internet nach und die Begründung hat, die Zuschauer, das waren noch Menschen, die Zuschauer, hat 20% der Zuschauer haben gesagt, das hat mich überzeugt, ich habe meine Meinung geändert. Das ist schon nicht schlecht. Also meine Diskussionen in Zukunft, die bereite ich damit vor, weil wir haben uns längst daran gewohnt, unser Gehirn ist sehr leistungsfähig, es kann fast so gut Schach spielen wie ein Computer. Und wenn jemand gern Schach spielt, dann nimmt er einen Schachcomputer und daran haben wir uns gewohnt. Und das war einmal schrecklich vor 20 Jahren und das ist mittlerweile vollkommen normal. Und wir werden hier auch Diskussionspartner vorfinden, die uns helfen, Entscheidungen zu finden, das geht sogar weiter. In Kalifornien gibt es eine große Ungerechtigkeit, das ist die Amber Rose Howard, eine 1A-Schülerin und hat einen Mist gebaut. Das geht in Amerika relativ rasch und war dann 4 Wochen eingesperrt, weil sie die Kaution nicht hat bezahlen können. Sie war eingeschrieben bei Stanford und verschiedenen großen Universitäten. Das war natürlich alles vorbei. Und nach 4 Wochen ist es ihren Verwandten endlich gelungen, die Kaution zusammenzukratzen. Da war das Leben aber schon vorbei. Und jetzt ist die Entscheidung nicht mehr, wenn es zu einer Haftprüfung kommt in den USA, wir kennen das alles aus den Filmen, das trifft nicht mehr ein schlecht gelaunter Richter mit Vorurteilen gegenüber Farbigen, sondern das macht jetzt eine künstliche Intelligenz ab November. Gerechtigkeit durch künstliche Intelligenz. Was ist das Problem? Wir haben auch da wieder alte Daten mit Vorurteilen von früher. Ja, alte, schlechte Entscheidungen, ungerechte Entscheidungen, die sind in diesen Daten drin. Und auch die künstliche Intelligenz hat nur diese Daten zur Verfügung. Aber wir können eines tun, die Vorurteile können wir aus den Daten rausnehmen. Probieren Sie das einmal mit einem Menschen, mit einem Richter zum Beispiel. Wir haben künstliche Intelligenz lange nicht verstanden, weil wir uns gedacht haben, wir müssen die menschliche Intelligenz zuerst verstehen. Jetzt denkt man an den Trump, menschliche Intelligenz, gibt es das überhaupt? Also dieses Thema ist vom Tisch. Das ist Scarlet Red, ein Startup aus Wien, und das macht die Hautkrebs- und Hauterkrankungsdiagnose so gut wie ein Dermatologe. Stanford hat das untersucht, das geht. Und was macht das? Das nimmt 123.000 Diagnosen von Dermatologen und vergleicht die mit einem Foto, das man von der Hand am iPhone macht. Damit dieses Foto keine Farbverzerrung hat, da drinnen haben wir anderes Licht wie draußen, deswegen dieser Aufkleber. Der hilft nur, die Farbkorrektur durchzuführen. Genauso gut wie ein Dermatologe. Nächstes Jahr doppelt so gut wie ein Dermatologe. Und in 10 Jahren 300 Mal so gut wie ein Dermatologe, von wem möchte ich die Diagnose? Werden dadurch die Dermatologen arbeitslos? Wer möchte sich von einem Computer die Diagnose erklären lassen? Wer möchte die Therapie ausverhandeln mit einem solchen Gerät? Der Dermatologe bekommt eine Unterstützung und wir wissen heute auch, dass Teams, wo der Computer gemeinsam mit einem Menschen antritt, gegen einen anderen Menschen oder gegen einen anderen Computer, der schlägt alle. Das Team von künstlicher Intelligenz und Menschen schlägt alle anderen Lösungen, die wir haben. Wir ergänzen das, was wir richtig gut können, und wenn sowas wie künstliche Intelligenz billig wird, das ist jetzt gerade der Fall, dann denken wir darüber nach, was könnte man noch damit tun? Jede digitale Revolution, jede Revolution ist billig, denn plötzlich lassen wir sie Auto fahren. Der Tesla ist kein Auto. Der Tesla ist ein Transportroboter auf 4 Rädern. Die Robotertechnik ist ausgereift. Die Automobiltechnik, was war die letzte große Innovation? ABS, impulsgesteuertes Bremsen, das ist eigentlich auch eine Softwarelösung. Der Tesla beginnt mit der Software und dann wird das Gehäuse herumgebaut. Und das zeigt, die eigentliche digitale Revolution ist eine Machtverschiebung weg von den alten klassischen Industrien. BMW weiß nicht mehr, ob es in 10 Jahren gibt. Aber auch von Tesla wissen wir nicht, ob es Tesla in 10 Jahren noch gibt. Und auch bei Facebook und bei Google, bei all diesen Firmen, wissen wir das nicht. Aber die Macht verschiebt sich von den klassischen Industrien, den Maschinenbauern, zu Menschen wie wir. Die Zukunft wird nicht mehr gestaltet, die Zukunft wird jetzt programmiert. Und das ist eine Verantwortung, mit der haben Menschen wie ich nicht gerechnet. Das hat uns ziemlich kalt erwischt. Die Prognosen waren ja irgendwie anders. Also so haben wir uns die Zukunft des Roboters, des Haushaltsroboters vorgestellt. Ja. Wer hat einen Haushaltsroboter zu Hause? Eigentlich müssten alle aufzeigen. Warum? Der hat nämlich keine 2 Beine oder 2 Arme, sondern das ist ein weißer Würfel, den kann man programmieren. Und also ich tue mir immer ein bisschen schwer, ist vielleicht auch ein Vorwand, aber die Geräte sind anders, als wir denken. Und der hat noch einen Kollegen, der wascht das Geschirr. Spezialroboter haben wir schon seit langem. Sowas vielleicht auch, was macht der? Der macht Omeletten. Ja. Schaut, finde ich, auch recht schmackhaft aus. Die gibt es auch in groß, ja, diese Roboter. Das ist ein komisches Gebäude und das ist der Drucker, der da drin steht, dieser 3D-Drucker. Und was macht er? Der druckt ein Haus. Und warum ist das Haus so rund? Naja, der Arm von dem Roboter, der reicht einfach nicht weiter. Noch nicht. Die Firma Doka aus Österreich ist da weltweit federführend bei diesen Projekten. Und irgendwann wird dieser Betondrucker die Hauswand hinaufklettern, ja, und das Gebäude mobil ausdrucken. Und gefährliche Jobs gehören der Vergangenheit an. Ich weiß nicht, ob jemand von uns auf einer Ölplattform arbeiten möchte oder Hochhäuser bauen. Und was macht es mit unseren Firmen, mit unserer Arbeit, dort wo wir arbeiten? Das ist der Viktor Meyer-Schöneberger, kennt den wer? Ein Zeller, hat eine der ersten Antivirensoftwaren, jetzt ist er Professor in Oxford für Internet und der sagt, die Firmen gehen vorbei. Wie kommt der auf sowas? Warum gibt es überhaupt eine Firma? Da haben wir lange gerätselt. Wozu gibt es Firmen? Geld gibt es schon lange, effiziente Märkte, wir tauschen das aus, aber das waren immer kleine Firmen. Vor 150, 200 Jahren sind die Firmen plötzlich groß geworden. Warum? Also, wenn, ihr seid jetzt nur zu jung, aber wenn Sie ein Auto kaufen, ein Gebrauchtauto, dann gehen Sie auf den Gebrauchtwagenmarkt. Warum? Warum kauft man das Gebrauchtauto auf dem Markt und nicht bei einer Firma? Es geht um den Preis. Auf dem Markt bekomme ich den günstigsten Preis, aber ist der Motor in Ordnung? Ja, die Zündkerzen, so passt das. Ja? Unsicherheit in der Information. Die Firma, also der Markt ist beim Preis super, aber bei der Information ganz schlecht. Und die Firma ist das genaue Gegenteil. Die Firma ist super bei der Information. Ich kann mich verlassen auf das, was mir die Kollegen sagen. Könnte ich mich nicht auf meine Kollegen verlassen, wäre es nämlich keine Firma. Aber die ist schlecht beim Preis. Also wer in einem großen Konzern arbeitet und versucht, bei einer Schwesterabteilung mal einen günstigen Preis für ein Produkt zu bekommen, wird feststellen, das ist nicht so leicht. Also Informationsqualität, das ist die Leistung der Firma. Aber in Zukunft hat dieser Motor 200, 2000 Sensoren. Der misst sich selber. Ja? Auf Knopfdruck sagt er selber, ob er in Ordnung ist oder nicht, abgesehen von Volkswagen vielleicht. Da brauchen wir das Konzept der Firma nicht mehr. So werden die Firmen immer kleiner. Die globale Wirtschaftsstruktur passt sich dem an, was wir in Österreich längst haben. Kleine, leistungsfähige, markterprobte Unternehmen. Denen gehört die digitale Zukunft. Und dem Unternehmertum als Ganzes. Denn viele hier werden einen Gewerbeschein haben und das geht noch rauf auf 50%, denn Unternehmertum ist nicht wegdigitalisierbar. Meine zweite Geschichte ist schon 5000 Jahre her. Das ist der Siminaun-Gletscher. Der Ötzi ist dort gestorben vor 5000 Jahren. Der ist umgenietet worden. Ja, also auf der Pfeilspitze in seiner Schulter hat man sogar noch zweite humane DNA gefunden. Also er war nicht das einzige Opfer und selbst seine eigenen Pfeilspitzen, eine davon trägt zwei weitere Spuren eines Mordes. Das war damals so. Also der gewaltsame Tod war die natürlichste Form zu sterben bei solchen Kulturen. Zwischen 40% und 60% der Menschen sind umgebracht worden. Und warum? Er hat ein Eigentumsdelikt begangen. Diese Ziege, oder er hat im Berg gelebt als Jäger und Sammler, aber es gab schon die Bauern und diese Ziege, die war einfach viel zu schmackhaft. Und die hat er sich halt gegrillt und er hat ja nicht gewusst, dass es ein Diebstahl ist, denn die Vorstellung, was Privatbesitz ist, die hat er gehabt. Pfeile, Hackerl, Kapperl, das war in seinem Geistes, in seiner Philosophie vorhanden, aber Eigentum nicht. Beim Eigentum sieht man es nämlich nicht, ja, ob es jemandem gehört. Und dieses Problem, da haben wir Menschen einige tausend Jahre hart gestritten. Und dann haben die Sumerer zur Zeit vom Ötzi die Informationstechnologie erfunden. Das schaut dann so aus. Teilschrifttafeln enthalten keine Gedichte oder Liebesbriefe. Das ist reine Buchhaltung von Steuern. Da steht drauf, wer wem was schuldet. Das ist im Grunde genommen ein Geldschein, was ich da in der... Also das jetzt nicht, gell, das ist aus Fimo, habe ich selber nachgebastelt. Gibt super YouTube-Videos, wird auch von oben nach unten, von links nach rechts gelesen, gibt auch Symbole. Also ich glaube, das gibt es nachher auch. Das da unten, was man sieht, ist das Symbol für Bier. Die haben schon Silber gehabt, also Metallscheckel. Also der Josef ist für 20 Silberscheckel an die Ägypter verkauft worden, wie wir wissen. Das ist eigentlich der Preis für eine Sklavin, aber der Josef war eben noch ein kleines Kind und wahrscheinlich haben die Silberscheckel nie den Besitzer gewechselt. Wahrscheinlich ist es über eine solche Tempelbanktransaktion gegangen. Also es gab damals auch schon Geldschöpfung. Und wenn ich jetzt ein antiker Hacker bin, denn Hacken, das gehört zur menschlichen Natur, nämlich sich zu überlegen, wie kann ich was anders gebrauchen, wie es ursprünglich gedacht war. Wie kann ich jetzt so eine Banküberweisung fälschen? Ich mache eine Kopie davon. Und dann schleiche ich mich in den Tempel, ja, das Bösewicht, und tausche die zwar einfach aus und dann kriege ich das Geld überwiesen. Was tun wir jetzt? Wie wär's, wenn wir sind jetzt hier, weiß ich nicht, 140 Leute, wir haben draußen 140 Kopien für jeden vorbereitet und dann nimmt dann jeder eine mit heim. Jetzt müsste dieser antike Hacker 139 andere Bösewichte finden, die gleichzeitig, ja, weil sonst tun wir ja zusammen telefonieren, die gleichzeitig einbrechen. Ein ziemlich fälschungssicheres System, wem das noch nicht reicht, der kann die Daten auch verschlüsseln. Also in Wirklichkeit haben wir nicht nur diese Überweisungen vorbereitet, sondern auch solche Safes. Und die Safes, die, da ist es drin und da gibt es ein Passwort. Und dieses Passwort ist 4711. Das nimmt jetzt jeder mit nach Hause. Haben jetzt was gewonnen. Ich habe jetzt jedem das Passwort. Also ein einziger könnte jetzt dem Dieb dieses Passwort nennen. Naja, wir haben einen besonderen Safe. Der schaut nämlich so aus. Der hat einen PIN-Code zum Verschlüsseln, zum Zusperren. Mit diesem PIN-Code kann ich den Safe nur zumachen. Und der zweite Code, der zum Aufsperren, der ist direkt mit dem verknüpft. Die beiden sind untrennbar miteinander verknüpft und der zum Aufmachen ist immer noch 4711. Was haben wir jetzt gewonnen? Das kann immer noch jeder aufmachen, aber das, was drin ist, kann nur von mir sein. Weil nur ich kenne den Inhalt dieser Keilschrifttafel, der Schmuddelfotos oder der Verträge oder was auch immer da drin ist, ich kann es nicht mehr abstreiten. Das ist das Wesen der elektronischen Unterschrift. Und das ist viel schwieriger zu fälschen wie eine normale Unterschrift. Und diesen Code, den ich jetzt da habe, in dem Safe, liegen ein paar so Tafeln drin und da liegt auch der Code vom Safe von gestern. Und morgen haben wir wieder einen Safe, wo wir unsere Überweisungen schützen und dort legen wir diesen Code 4711 auf einen Zettel von heute rein. Die sind miteinander verknüpft. Es gibt eine Kette von solchen Safes. Wenn ich den ersten aufmache, kann ich den zweiten aufmachen, dann den dritten aufmachen, aber ich muss ihn auch immer entschlüsseln. Was ist denn das für Technologie? Das ist die Blockchain. Die Technologie hinter dem Bitcoin und wahrscheinlich die zweittollste Erfindung der Menschheitsgeschichte nach der Dampfmaschine, die finde ich schon noch besser. Denn es ist das erste korruptionsresistente System. Nicht die erste korruptionsresistente, nicht die erste hackersichere Technik. Jede Technik kann man hacken. Nur wenn man das hackt, dann bekommt man weniger Geld, wie wenn man positiv legal in dem System teilnimmt. Das heißt, jeder Bösewicht, der böse sein könnte, wird besser bezahlt, wenn er sich legal verhält. Er wird bezahlt in Bitcoins und spieltheoretisch macht dieses System es unrentabel, böse zu sein. Außerdem kriegt man eine Stromrechnung, die man sich nicht leisten kann. Was machen diese Menschen hier? Die sind auf dem Weg zu uns an der Nordküste von Afrika und die suchen einen Handyempfang. Die wollen nach Hause telefonieren. Auch das ist Digitalisierung, ist ein globales Phänomen. Und warum machen sich die eigentlich auf den Weg? Was könnte der zentrale Grund dafür sein? Weil ihre Wirtschaft nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ob es bekannt ist, 70% der Grundeigentümer haben keinen Grundbucheintrag. Das ist für unser Luxusproblem. Dieses Problem haben wir schon lange gelöst. Und weil wir Grundbücher haben, können wir darauf Kredite aufnehmen. Und das ist die Ursache für unseren Wohlstand. Da können wir investieren. Aber wenn ich ein Bauer bin in Nicaragua, dann baue ich dort, weiß ich nicht, Bananen an oder Kaffee und dann bringe ich die zum Markt und verkaufe die dort, alles kein Problem. Aber dann gehe ich zur Bank und sage so, und jetzt möchte ich gern, dass es meiner Familie besser geht, jetzt brauche ich einen Traktor, jetzt brauche ich eine Fertigungsanlage und dann sagt der Banker, passt, kein Problem, du hast ja einen Grund, mach mal Grundbucheintrag, du kriegst das Geld für die Investition und da endet die Geschichte, denn der hat das nicht. Der geht dann zu seiner Regierung und sagt, du schau, ich habe ja diesen Grund und der Regierungsbeamte sagt, ja, ich weiß, das ist dein Grund, aber in meiner Datenbank, ja, da steht drin, die gehört eigentlich meinem Spätzl da drüben, der mir immer den Winterurlaub bezahlt. Grundstücksbetrug ist eine der größten Ursachen, warum sich diese Wirtschaft nicht erfängt, warum die nicht starten kann und darum gibt es mittlerweile in Indien Projekte, es gibt Projekte in Kenia und Ghana, sogar Schweden, Honduras und die sind alle auf dieser korruptionsresistenten Technologie auf Basis der Blockchain. Dass auch ich investiere in Firmen und ich würde gern so einem Bauer das Geld leihen für seinen Traktor. Überhaupt kein Problem und manche Kredite fallen aus, das wäre mir jetzt nicht so wichtig, aber ich will nicht, dass ihn die Regierung wieder ausraubt. 80% der Weltbevölkerung lebt unter korrupten Regimes. Die nehmen jedem, der ein bisschen zu viel hat, nehmen sie halt einfach weg. Und die tun das nicht investieren, sondern die tun das konsumieren. Da bleibt nichts für die Wirtschaft, die kommt einfach nicht in Gang. Warum soll ich mich auch anstrengen? Wenn ich erfolgreich bin, nimmt man mir das weg. Von wie viel Geld reden wir da, dass man nicht investieren kann? Das sind 10.000 Milliarden an Dollar. Wenn wir das in Schwung bringen, dann ist es denkbar, dass auch diese Staaten ein Wohlstandsniveau wie wir erreichen, dass es auch denen besser geht. Und ich freue mich über jeden, der zu uns kommt, aber wäre es nicht viel klüger, dort zu helfen? Und manche werden sich schon gefragt haben, warum scheitern die meisten Entwicklungshilfeprojekte, weil man zwar eine Schule baut, ja, und weil man zwar einen Brunnen baut, aber wenn dann ein bisschen was übrig bleibt, dann kommt irgendein Regime und nimmt es wieder weg. Das ist die Wegdigitalisierung der korrupten Staaten, die Wegdigitalisierung der Korruption. Aber das geht noch weiter. Wir könnten, also jetzt machen wir vielleicht kein Autokauf, sondern tue mir Ihr Auto mieten. Wir machen einen Mietvertrag, aber den machen wir nicht auf Papier, sondern den setzen wir ins Internet, dem geben wir ein bisschen Geld mit und dieser Vertrag führt ein Eigenleben. Das ist ein sogenannter Smart Contract. Und das geht dann so, wir haben diesen Vertrag, dieser Vertrag fragt mein Konto und sagt, bitte du 100 Euro für diese Woche überweisen. Dann kommt das bei Ihnen an und dann schickt unser Vertrag, der prüft es, ob das Geld ankommt und dann schickt er SMS ans Auto, liebes Auto, du darfst eine Woche fahren. Und es geht ein paar Monate gut und irgendwann bin ich pleite, dann kommt kein Geld an, dann bleibt die SMS aus, das Auto steht. Das ist ein selbst exekutierender Vertrag, da brauche ich keine Gerichte, da brauche ich keine Anwälte, der erledigt sich von alleine, dieser Vertrag. Und dann schickt unser Vertrag noch eine E-Mail mit etwas Geld an einen Abschleppdienst und der holt halt dann das Auto und damit ist die Sache erledigt. Damit tun wir nicht große, komplexe Verträge, Freihandelsverträge oder was auch immer automatisieren, sondern viele Bagatellverträge erreichen, eine Rechtssicherheit und eine Geschwindigkeit, die wir bisher nicht gekannt haben. Und wenn man sich jetzt überlegt, also Verträge werden automatisiert, jetzt weiß ich nicht, wer in einer Managementposition ist, aber wie wäre es denn, wenn wir das Management wegautomatisieren? Gute Idee. Also, Beispiel Booking.com. Wer verwendet Booking.com, um seine Reise zu planen? Das sind relativ viele. Wie viel Provision nehmen die? 25% oder so, 30%, 20%. Wenn es eine Alternative dazu gäbe, dann würden die Hoteliers sofort sagen, jeder zahlt einen Tausender und auch ich als Reisender, ich würde da meinen Reisegutschein, also die Finanzierung über Crowdinvestment von einem Herausforderer für Booking.com wäre relativ einfach und dann wissen wir, dass das, was das Management macht, ist ungefähr die Exekution von 15 Verträgen. Denn das ist die Aufgabe vom Management. Da gibt es noch ein bisschen Strategie und manchmal Mitarbeit, aber die zentrale Aufgabe vom Management In Kapitalgesellschaften ist es, Verträge einzuhalten, Verträge zu exekutieren. Und die gehen dann automatisch. Und warum sollte ich dann dorthin wechseln? Auf Booking.com 2.0? Weil ich mir die Provision spare. Und bei Amazon, das wird wahrscheinlich 5-6 Jahre länger dauern, bis Amazon verschwindet. Und wir denken ja immer, ja, diese Facebook und Google und wir haben den Anschluss verloren. Und das ist die Macht des Faktischen. Die Hälfte dieser Firmen, die jetzt jedem einfällt, in 10 Jahren sind die weg. Das ist simple Statistik. Und dann kommen globale, noch größere, also die kleinen Firmen werden kleiner, aber die ganz großen, die werden größer und die gehören dann uns. Denn wir haben sie auch finanziert. Das ist ein globales Genossenschaftsmodell. Weil die Infrastruktur von solchen Dingen, wie zum Beispiel die Vermittlung von Einkäufen, die Vermittlung von Reisen, die Vermittlung von Taxigebühren, das ist eigentlich etwas, das wir alles haben wollen und da sind wir dann auch daran beteiligt. Und natürlich geht es auch um Geld, also das ist eine Smoothie-Bar in Innsbruck, da habe ich mit Bitcoin bezahlt, zwei Smoothies, die waren super, Banane, Apfel, 7,60 Euro sieht man da oben in Bitcoin, ein Bitcoin war damals 952 Euro, guten alten Zeiten, jetzt ist er auf 5.000 Euro schon oben und man sieht unter diesen 7,60 Euro sieht man 0,0079 Bitcoin haben diese zwei Smoothies gekostet, damit kann keiner was anfangen. Und das ist auch die große Schwäche von diesem Zahlungssystem, ich weiß ja nicht, ist das teuer oder ist das billig, ich brauche immer eine Referenz. Warum braucht sowas überhaupt? Auch hier ein Luxusproblem, weil jeder von uns hat ja schon eine Kreditkarte. Aber was ist denn mit unseren Mitarbeitern, die das Geld an die Oma in Nicaragua überweisen oder an die Kinder auf den Philippinen? Wie geht es? Wie viel sind 600 Milliarden Euro jedes Jahr, die da überwiesen werden? Wie viel kommt an? 500 Milliarden kommen an. Den Rest, den streichen die Transaktionsgebühren, den Rest streichen die Banken an. Und dann geht die Oma alle 3 Monate zur Bank, weil öfter konnte sie sich die Fahrt nicht leisten und wenn sie rauskommt, wird sie schon erwartet, weil die Ganoven außenrum, die wissen natürlich, da vor der Bank, da ist dann das große Geld zu holen. In Zukunft hat die Oma eine Bitcoin-Kreditkarte und dann kommt in der Nachbarschaft ein lokaler, mobiler Banker, der hat nämlich auch nur ein Smartphone, so wie die Oma. Und dann machen die jeden dritten Tag, wenn die Oma das braucht, die Überweisung und dann gibt er ihr halt die paar Pesos für die 3 Tage. Um 10% weniger Überweisungsgebühr. Und Firmen zahlen zwar nur 5% Überweisungsgebühr, aber ich kenne schon welche, die Argentinien-Geschäft nur noch über Bitcoin machen. Alles andere wäre zu unsicher. Also argentinische Pesos brauchen 10 Wochen, bis die bei uns am Konto sind. Mit solchen Kursschwankungen, der Bitcoin braucht 10 Minuten. In der Zeit gibt es auch beim Bitcoin keine Kursschwankung. Und nächstes Jahr bietet der 5% billiger an. Das sind 3 Österreicher in Singapur. Also die Aussicht muss man auch genießen, ist eine super Sache. Die spannende Frage aber bleibt, braucht es überhaupt Geld? Das ist der Captain Jean-Luc Picard von Raumschiff Enterprise. Warum hat er kein Portemonnaie? Der Anzug ist einfach viel zu eng, ja, ist wie bei mir. Wozu brauchen wir Geld? Für unsere Märkte, oder? Ich habe Angebot und Nachfrage und dazwischen verwende ich Geld. Ja, ich will ja nicht meine Ziege gegen die Schuhe tauschen und so, ist ja alles viel zu kompliziert. Dafür verwende ich Geld. Jetzt gibt es aber effiziente Märkte ohne Geld. Angebot und Nachfrage ohne Geld. Ein Beispiel? Organspenden. Wo? Es gibt ein Angebot an Nieren und es gibt eine Nachfrage an Nieren, aber wir verwenden doch kein Geld, das wäre ja unmoralisch, ja, sich das bezahlen zu lassen, außer in China vielleicht. Was tun wir dann? Wir verwenden die Daten, die Blutgruppe, das Alter, die Dringlichkeit und. Und dann werden diese Daten gematcht. Wenn ich Daten habe, brauche ich kein Geld mehr. Andere Märkte ohne Geld. Wie viel zahlt man so im Moment Mitgliedsbeitrag bei Elitepartnern? Haben wir jemanden? Okay, das ist eine Fangfrage. 30% aller Beziehungen werden schon über solche Online-Partnerbörsen vermittelt und das ist mit ein Grund, warum die Scheidungsrate sinkt. Wie geht es? Werden wieder Daten erfragt. Ja? Also Alter, sportliche Vorlieben, Wohnort und. Und werden diese Daten gematcht? Nein. Da werden die Leute auseinandergehalten, wo sowieso nur Chaos in der Beziehung geben würde. Und die Rest werden zusammengebracht und der Rest ist dann Körperchemie, Schwitzen und also, Sie kennen das. Märkte ohne Geld. Aber die Geschichte, die fängt ja noch viel früher an. 500.000 Jahre ist es her, dass nicht wir in Afrika die Bäume verlassen haben. Nein, die Bäume haben uns verlassen. Klimawandel, auf einmal wird es trocken. Ja, wir stehen da in der Savanne und haben Hunger. Denn die kleinen Affen, die Schimpansen um uns herum, die sind viel schneller beim Jagen auf diese kleinen Beutetiere. Keine Chance. Und die Affen können nicht miteinander kooperieren, Schimpansen. Denn die Jagen, es schaut zwar so aus, als würden die gemeinsam jagen, aber am Ende wird gestritten um die Beute, auf Teufel komm raus. Und wir sind zu langsam und haben Hunger. Und irgendwann sagt einer da drüben, dieses Mammut, das könnten wir doch essen. Haben die Schimpansen keine Chance, aber wir eigentlich auch nicht, da müssen wir zusammenarbeiten. Also das Jagen von Mammuts ist eine Gruppenarbeit. Da braucht es 25 Mann und ja, Mann, also das braucht man in dem Fall nicht zu gendern. Das ist richtig viel Aufwand, da muss man sich koordinieren, aber nicht nur das, man muss sich vertrauen. Denn am Ende, ja, wenn ich keinen Anteil an meinem Mammut kriege, dann sage ich das nächste Mal, ich jagt zu euch dieses Mammut alleine. Da ist nichts mehr mit Kooperation. Am Beginn der Menschwerdung steht die Verteilungsgerechtigkeit. Ob jeder, der nicht mitgemacht hat, trotzdem einen Teil der Beute bekommen hat, das wissen wir nicht, aber es ist ein Prinzip von Arbeit und Koordination, das entsteht. Und deswegen haben wir auch ein so großes Hirn, weil wir uns von jedem merken müssen. Bis zu 150 Leute können wir uns die ganzen Beziehungen merken. Ja, das sind bereits mehr Kombinationsmöglichkeiten, als es Sterne im Universum gibt. 150 Leute. Also zu mehr, egal was uns Facebook sagen will, mehr als 150 Freunde können wir einfach nicht haben. Und deswegen ist unser Gehirn auch so groß geworden, um sich zumindest das zu merken. Aber da ist die Leistungsfähigkeit erreicht und wir wissen auch, unser Gehirn ist wahrscheinlich die optimale Architektur, größer wird es nicht mehr. Aber jetzt haben wir ja die Technik. Und um dieses Vertrauen zu bilden mit den anderen, da muss ich was wissen über den anderen. Direkte Beziehung, aber auch Klatsch und Tratsch. Wir sind regelrecht süchtig nach Klatsch und Tratsch, denn das ist die Basis für die Vertrauensbildung, damit wir große Tiere jagen können. Und das sind wir noch heute. Deswegen funktioniert Facebook so gut. Facebook ist nichts Unnatürliches. Facebook entspricht genau der menschlichen Natur, sonst würde es nämlich nicht funktionieren. Ein paar Probleme haben wir schon. Die will ich nicht verheimlichen. Früher in dieser Gruppe mit den 50 anderen, da habe ich mich immer, da geht Leben ohne die Gruppe geht nicht mehr. Ich muss immer schauen, bleibe ich in der Gruppe drin? Passe ich noch zu denen? Ich muss mich ständig mit jedem vergleichen. So entsteht auch kulturelle Synchronisation, gemeinsame kulturelle Entwicklung, weil keiner will Außenseiter sein. Und dieser soziale Vergleich, ja, auf Instagram gibt es immer jemanden, der schöner und besser und cooler ist als ich. Und wer das nicht lernt, wie er mit diesem sozialen Vergleich zurande kommt, der tief in unserer Biologie verwurzelt ist, der wird es eben lernen. Aber es gibt noch viel mehr. Wir nutzen das für Neuigkeiten. Und wenn wir in unserem eigenen Bereich bleiben, dann ist Neuigkeit auch wirklich gut. Aber wenn wir hinausgehen, das ist das Café Aquarius in der mazedonischen Stadt Veles und es gibt keine Stadt, wo die Bürger mehr Fake News Seiten auf eingerichtet haben zu Zeiten des Wahlkampfs wie dort in Mazedonien. Also anstatt arm zu bleiben, haben diese Menschen Fake News Portale errichtet, um von den Werbeeinnahmen zu leben. Warum funktioniert das so gut? Unser Gehirn ist nicht auf Wahrheit programmiert. Unser Gehirn steht nicht auf Wahrheit, unser Gehirn steht auf Dopamine. Immer wenn es was Überraschendes gibt, was Neues gibt und wenn ich Neuigkeiten brauche, gell, Wahrheit ist da oft viel zu langweilig. Lügen kann ich mir Tausende ausdenken für eine einzige Wahrheit. Das funktioniert recht gut. Und auch hier ist unsere Anpassungsfähigkeit gefragt. Und den Tipp, sich Nachrichten weder aus Facebook noch von der ZIP 2 zu besorgen, den wir heute schon gehört haben, den kann ich eigentlich nur stark unterstreichen. Wichtig ist es, sich auf das eigene Umfeld zu konzentrieren, denn das, was uns soziale Medien erlauben, wir haben jetzt unser Dorf mit 150 Einwohnern auf Facebook oder auf WhatsApp gewechselt und das ist jetzt ein anderes Dorf, denn jeder hat sein eigenes Dorf. Jeder hat die eigenen 150, vielleicht auch mehr Connections und die Verbindung zwischen uns zwei sind wir, zwischen unseren beiden Dörfern und in beiden Dörfern sind enorme Ressourcen. Man hat festgestellt, dass Menschen, die online aktiv sind, wir haben ja gedacht, das macht einsam. Das ist ein Blödsinn. Online sein erzeugt Beziehung. Soziale Medien helfen uns, die Zeit zu überbrücken zwischen den Treffen. Das weiß jeder. Ja, ich bleibe aktuell, ich kann Beziehungen aufrechterhalten zu Menschen, wo ich längst den Kontakt verloren hätte. Nur mit den Versuchungen, da müssen wir erst noch umgehen und zu meiner Zeit, also ich bin jetzt auch nicht der Stämmigste, also Mobbing in der Schulzeit war, und da werden sich viele Ältere noch erinnern, das war üblich. Und ich war eher das Opfer und das hat sich aufgehört. Wir haben die richtigen Mechanismen gefunden und wir wissen jetzt auch, und das wird sicher am Nachmittag in den Workshops behandelt, vom Opfer aktiv sich dem abzuschütteln, das geht hauptsächlich über die Gruppe, wenn man miteinander koordiniert. Und das ist das, was soziale Netzwerke überhaupt erst zu dem Erfolgsmodell gemacht hat, zusammenzuhalten, zusammenzuarbeiten. Okay. Jetzt Werkzeuge. Das ist vielleicht das älteste Werkzeug der Menschheitsgeschichte, der Faustkeil. Die gibt es jetzt seit 2,5 Millionen Jahren. Warum schaut der so aus wie eine Computermaus? Warum? Weil unsere Hand die gleiche geblieben ist, die Hardware ist die gleiche geblieben. Seit 50.000 Jahren kein Upgrade. Aber die Software macht das so. Und das kennt jeder von zu Hause, also ich, wenn ich heimkomme, die Kinder sagen nicht Hallo Papa, sondern wo ist das iPad? Aber das geht dann auch so. Swipe, geht nicht. Klicken. Ja, zoomen. Mein Finger funktioniert nicht, ich kann diesen Button nicht drücken. Was ist da los? Jetzt muss ich meinen Finger ausprobieren. Moment, ist mein Finger in Ordnung? Wir sehen es gleich. Ja, nein, der Finger passt. So wird unser Betriebssystem abgedatet. Das ist der Erfinder von Facebook, das hat er noch selber programmiert. Warum gibt es darin keine natürlichen Privatsphäre-Einstellungen? Weil es in seiner Geisteshaltung nicht vorkommt. Und was wir als Softwareentwickler in unserer Philosophie, in unserer Wertehaltung nicht kennen, können wir auch nicht in unsere Produkte hineinprogrammieren. Und das kommt dann auch nicht bei den anderen an. Da wohnt der Mark Zuckerberg, also da oben, wo der Swimmingpool ist, das große Haus. Und rundherum Nachbarn, mitten im Garten, die schauen ihm alle über den Zaun hinein konsequent. Also die Häuser hat er alle aufgekauft, die werden jetzt abgerissen, der Mann braucht Privatsphäre. Ich habe jetzt 3 Geschichten erzählt. Soziale Medien helfen uns, Beziehungen zu pflegen, aktuell zu bleiben. Sie unterstützen uns auch, wenn wir Hilfe brauchen. Aber sie globalisieren auch den Hass, sie gefährden unsere Privatsphäre und die Suchtpotenziale sind ganz unglaublich, die sich darin verbergen. Ich habe erzählt von der Blockchain, Eigentum, Wegdigitalisierung von Korruption, Wohlstand, aber der Stromverbrauch gigantisch. Künstliche Intelligenz verspricht uns Freiheit von Routinetätigkeiten, Freiheit von gefährlichen Dingen. Und Befreiung von der Überlastung durch diesen Daten-Tsunami, den wir uns angerichtet haben. Aber Digitalisierung verspricht uns auch Zeitwohlstand für Kreativität, für Empathie, für Unternehmergeist. Oder sie bringt uns um. wissen wir jetzt noch nicht, wie das ausgeht. Warum stehe ich hier oben? Das sind meine Kinder. Für meine Kinder will ich die Welt verstehen. Ich muss verstehen, was sich jetzt wirklich tut. Denn wenn ich wirklich mit offenen Augen durch die Welt gehe und versuche, die Nachteile, die darf man nicht wegdiskutieren, zu managen und die Vorteile, die enormen Vorteile zu ernten, dann kann das auch funktionieren für meine Kinder. Und ich habe jedenfalls nicht den Luxus, mich von den ganzen negativen Meldungen und Geschichten von Leuten, die eigentlich nicht wirklich wissen, worüber sie reden, und da gibt es eine Menge Philosophen, und heute ist auch schon der Manfred Spitzer angesprochen worden, die ihre Buchverkäufe dadurch ankurbeln, indem sie Angst machen, rote Punkte, ja, haben wir schon gelernt, ist keine besonders gute Sache. Ich hoffe, Sie teilen meine Begeisterung für das Mögliche. Bei aller Wachsamkeit für das Sinnvolle. Digitalisierung ist keine Naturgewalt, die wird von Menschen für Menschen gemacht. Und ich hoffe, Sie sehen die Beispiele jetzt nicht als ferne Zukunft und das werden andere erreichen, sondern ich hoffe, Sie sehen das als gemeinsame Reise. Ich hoffe, dass sich jetzt jeder hier fragt, was kann eigentlich mein Beitrag sein zu einer gelingenden Digitalisierung? Denn dann klappt es auch mit einer guten Zukunft für uns, für unsere Familie, für unsere Kirche und auch für unsere Welt. Dankeschön.